Ja, was für einen Gott hast du? Ist es ein lieber Gott, dem es eigentlich egal ist, ob du Hindu bist oder Muslim oder Jude oder Christ? Oder hast du einen strengen, rächenden Gott, der alles, was ihm nicht passt, wegbügelt, der alles vernichtet, was nicht seinem Willen entspricht? Oder noch schlimmer, der alles für endlose Zeiten in irgendeiner Daseinsform drangsaliert oder peinigt? Oder hast du einen Gott, der treu ist, der Grundsätze hat, der Maßstäbe hat, der sich an das hält, was er versprochen hat? Hast du einen Gott, der seine Schöpfung liebt und versucht und will, sie zu überzeugen von seinem Liebeswillen? Einen Gott, der sein Ziel in dieser Überzeugungsarbeit, in seiner Treue, auf seinem selbstgelegten Fundament auch erreicht? Mir wäre der Letzte am liebsten, und mein Gott ist so einer. Und wenn ich euch so nicken und gucken sehe, seid ihr auch Menschen, die diesem Gott vertrauen. Es ist ja ganz entscheidend, und das Thema ist nicht umsonst gewählt, ganz entscheidend auch in unserer Zeit, was für ein Gottesbild wird vermittelt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das Thema Rettung ist in allen Gemeinden ein Thema. Rettung ist ein wichtiges Thema. Aber was für ein Gottesbild vermittelt die Verkündigung der Rettung aus dem Wort Gottes, je nachdem, welchen Blick der Prediger oder Verkünder des Wortes hat? Ich möchte in 13 Punkten, ihr habt alle eine Übersicht vorliegen, dieses Thema behandeln. Jetzt erschrecke nicht, die 13 Punkte kommen nicht heute dran, das würden wir nicht schaffen, sondern heute höchstens die ersten drei. Und die anderen zu einem späteren Zeitpunkt in Etappen. Es werden vielleicht 4 Wortdienste daraus. Also die ersten Punkte sind heute dran. Es geht darum, ich möchte mal versuchen, mit einem ganz anderen Denkansatz dieses Thema auch Menschen nahezubringen, die vielleicht, wie wir es auch in der Einleitung gehört haben, ein Problem damit haben, dass Gott einfach so alle Leute retten sollte. Das ist ja Unsinn, das wissen wir auch. Er rettet nicht einfach so alle Leute. Nur wichtig ist, dass wir im Vermitteln dieses Gottesbildes auch ganz fundierte Beweise aus seinem eigenen Wort liefern, die uns die Grundlage schenken zu diesem Verständnis. Und es haben sich ja auch in unseren Kreisen die ein oder anderen theologisch gebildeten Personen schon sehr viel Mühe gemacht, ein fundiertes biblisches Bild von diesem Thema zu vermitteln. Und es ist weitgehend auch gelungen. Ich beanspruche also auch nicht, wie die anderen Brüder jetzt die vollständige Sicht präsentieren zu können. Das wird immer lückenhaft sein. Aber ich möchte versuchen, wenn der Herr Gnade schenkt, ein Gottesbild zu vermitteln, das tragfähig ist für diese Sicht und auch jemanden evangelistisch geartet überzeugen kann, dass das genau der Gott ist, der Gott der Bibel, für den es sich lohnt, an ihn zu glauben und für ihn einzustehen. Also, genug der Vorrede. Ihr habt ja die Punkte gesehen. Der erste Punkt ist, warum ist Rettung überhaupt erforderlich? Ich habe das aufgeteilt in 2 Punkte. Einmal die göttliche Sicht. Warum ist Rettung aus göttlicher Sicht erforderlich? Zweitens, warum aus der menschlichen Sicht? Interessiert uns ja auch. Wir sind ja noch Menschen. Also warum aus göttlicher Sicht? Der erste Punkt, weil Gott ein ganz klar definiertes Ziel hat. Gott hat ein ganz klar definiertes Ziel und ich will gleich mit einem Bibeltext dieses Ziel auch nennen. In Römer Kapitel 11, ab Vers 33 wird uns das gesagt. Und jetzt müssen wir, wenn wir diese Worte lesen, einfach mal glauben, was da steht. Das trifft auf alle Bibeltexte zu, die ich heute und in den nächsten Wortdiensten auch hier vorlesen möchte. Es wird erwartet, und das erwarte ich von jedem, der aufrichtig an der Bibel und dem Willen Gottes interessiert ist, das einfach mal so zu glauben, wie es da steht, und wenn möglich, diese Gedanken auch noch zu Ende zu denken. Das wollen wir gemeinsam machen. Ich will versuchen, das so einfach wie möglich zu machen, damit auch die Hörer der Kassetten oder die, das sich aus dem Internet herunterladen, dann auch verstehen, worum es geht und nicht gleich die Rollklappen runter machen und sagen, das Thema ist belegt, das interessiert mich nicht. Also sei nicht voreingenommen, sondern versuche einmal, alles, was du bisher darüber gehört hast, zu vergessen, weil es möglicherweise völlig falsch ist. Uns wird sehr viel Falsches unterstellt, wenn es darum geht, dass Gott mit seiner Schöpfung zum Ziel kommt. Also, was ist das definierte Ziel Gottes gemäß der Bibel, Römer Kapitel 11, Vers 33? Das heißt hier, O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Kenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Urteile und unausspürbar seine Wege. Könnte man sagen, also wir kommen sowieso nicht dahinter, was er will. Es ist unausforschlich, es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Weiter, denn wer hat den Denksinn des Herrn erkannt oder wer wurde sein Mitberater? Oder wer gab ihm vorher und es wird ihm vergolten werden? Also es ist Unsinn, wenn du mit Gott handeln willst, vergiss es. Und jetzt, Vers 36, kommt das große Ziel. Da aus ihm und durch ihn und hinein in ihn das All ist. Also alles, was es gibt. Kontext Tapanta, da ist nichts ausgenommen. Alles, was es gibt, ist aus ihm. Deswegen hat er die Macht über alles. Deswegen kann ihn keiner beraten, wie es die Verse vorher sagten. Es besteht alles durch ihn. Und jetzt kommt die Denkkonsequenz in diesem Vers 36, nämlich auch all das, das ganze Altapanda, wird wieder hinein in ihn gebracht. Es ist aus ihm, durch ihn und hinein in ihn. Das sagt uns dieser Vers. Und wenn du das glauben darfst, was da steht, und wenn ich dich bitte, doch einfach mal zu glauben, was da steht, dann ergibt sich doch daraus eine ganz klare Denkkonsequenz. Die Denkkonsequenz heißt, wenn wir noch andere Bibeltexte berücksichtigen, denen zum Beispiel wie in 1. Johannes 1, Vers 5 gesagt wird, Gott sei Licht. Dass also wenn dieser Lichtgott das ganze All wieder in sich hineinnimmt, muss das ganze All Licht werden. Weil zum Beispiel im Psalm 139, Vers 12 uns gesagt wird, dass auch selbst vor Gott die Finsternis zum Licht wird, weil er Licht ist. Selbst die Nacht würde leuchten wie der Tag, sagt der Psalmist, wenn sie zu dir kommt oder wenn du zur Nacht kommst. Also das Verfinsterte wird Licht in der Gegenwart Gottes. Wenn Römer 11, Vers 36 wahr ist und ich glaube, was da steht, muss also logischerweise aus der Gottessicht das ganze All von seinen finsteren Bestandteilen befreit werden und wieder Licht werden. Es muss in ihn hineinkommen und zu Licht werden. Das ist die Konsequenz. Ich will das noch veranschaulichen mit Licht und Finsternis, damit wir das besser verstehen. Im Prediger 2,13 steht mal, dass das Licht den Vorzug vor der Finsternis hat. Und Paulus sagt in 2. Korinther 6,14, welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Unter diesen Gesichtspunkten, in Verbindung mit dem eben genannten Psalm, dass in der Gegenwart Gottes alles Finstere Licht wird, erkennen wir doch, dass Licht aktiv ist und Finsternis passiv. Ich will das veranschaulichen. Wenn du in einen dunklen Raum kommst, angenommen hier drinnen wäre es finster, was machst du? Da an der Tür ist ein Lichtschalter, kann man draufdrücken, wird Licht. Mach das Gleiche und geh in einen hellen Raum, drück auf den Schalter und mach mal Finsternis. Also den Finsternisschalter, den gibt es nicht. Du kannst keine Finsternis machen. Wir können nur Licht machen. Was ist denn Finsternis. Finsternis ist passiv. Sie muss weichen, wenn das Licht kommt. Aber niemals muss das Licht weichen, wenn die Finsternis kommt. Die Finsternis kann nicht kommen. Finsternis gibt es nur, wenn das Licht sich zurückzieht. Verstehst du? Gott ist Licht. Wenn Gott kommt, muss Licht werden. Wenn etwas mit Gott zusammengeführt wird, muss es Licht werden. Es gibt keine Finsternis in Gott. Und wenn Gott das ganze All in sich hineinführt, das ist mein grundlegender Denkansatz aus der Gottessicht, das ist ein klar definiertes Ziel, muss das ganze All wieder Licht sein. Das ist die Denkkonsequenz, wie er das macht, welche Wege es dazu gibt. Ob uns die gefallen, das sind ganz andere Fragen, die sind nachgeordnet, die kommen später dran. Da müssen wir später drüber reden. Es geht erstmal ums Grundsätzliche. Wer grundsätzlich verstanden hat, dass Gott alles in sich hineinführen will, wie es die Schrift sagt, muss logischerweise die Denkkonsequenz anwenden, dann muss auch alles Licht werden. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie er das macht. Gut, das ist der erste Punkt, das ist ganz grundlegend und wichtig. Der zweite Punkt, warum Rettung notwendig ist, weil Gott vorher wusste und vorher plante. Und sein Sohn hat uns gesagt, wie das funktioniert. In Lukas 14, 28 hat Jesus ab Vers 28 bis 30 uns gesagt, was ein menschlicher Baumeister machen würde und damit gleichzeitig impliziert, was der göttliche Baumeister schon längst gemacht hat, wenn es dort heißt. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor nieder und berechnet die Kosten. Der Turm ist die Schöpfung. Gott hat sich niedergesetzt und berechnet vorher, was kostet mich das, wenn ich eine Schöpfung ins Dasein bringe. Und weiter heißt es hier, er berechnet, ob er das Nötige zur Ausführung habe, auf das nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Wie viele Bauruinen gibt es denn in unserer menschlichen Welt? Also Gott hat genau das gemacht, was sein Sohn hier den Menschen empfiehlt. Er hat sich hingesetzt, symbolischerweise hingesetzt und hat berechnet, was kostet mich die gesamte Schöpfung. Das ist sein Grundsatz. Eingangs haben wir gesagt, ist dein Gott treu? Er hat Grundsätze, Maßstäbe. Und der Maßstab Gottes hier ist, wenn ich mir was vornehme, gucke ich bis zum Ziel und weiß genau, wie das funktioniert. Er hat alles berechnet. Er wusste, dass die Schöpfung aus ihm heraus durch ihn bestanden hat und wieder in ihn hineinkommt. Und er hat gewusst, was er auf diesem Weg alles erleben wird. Das ist sein Vorherplanen. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, er weiß zwar alles vorher, aber er macht keinen Gebrauch von diesem Wissen, weil sie eben nicht verstehen können, dass der Mensch in völliger Abhängigkeit von seinem Schöpfer lebt. Wer das nicht verstanden hat, muss zwangsläufig Handlungen, die Gott zustehen, auf den Menschen übertragen. Das ist gegen die Schrift. Ich lese euch noch einen Vers vor. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Da sagt Petrus zu den Juden, den, der euch nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Holz heften und hinrichten lassen. Mir geht es jetzt nicht um den theologischen Hintergrund des Opfers Christi, es geht einfach hier in diesem Bibeltext darum, dass Gott diesen entscheidenden Schritt, den wir noch näher beleuchten werden später, diesen entscheidenden Schritt des Opfers Jesu auf Golgatha, nach einem festgesetzten Ratschluss und nach seiner Vorkenntnis stattfinden ließ. Er hat also schon gewusst, als er die ganze Schöpfung geplant hat, dass auch sein Sohn diese Schöpfung, weil sie fallen würde, befreien wird. Aus einem ganz bestimmten Grund. Auch das wird später noch erklärt. Gott wusste, dass die anfänglichen Cherube, die Bibel nennt sie anfängliche oder anfangseiende und Angesichter, wir werden den Begriff noch öfter hören, gewöhnt euch daran, nicht nur zu sagen, Fürsten oder Fürstentümer, das ist mir zu schwammig, sondern es geht um Anfangsengel, um Cherube, die höchstrangigen Geistgeschöpfe, die Gott jemals gemacht hat, die Autoritäten in den unsichtbaren, in der Unsichtbarkeit, darum geht es. Gott wusste, dass diese hochrangigen Engel, die Anfangsengel, Archangelos, Erzengel, ist euch auch bekannt. Also diese hochrangigen Engel, dass sie sich erheben würden über Gott, dass sie rebellieren würden, das hat er gewusst vorher. Deswegen hat er auch gewusst vorher, dass sein Sohn als Lösegeld für die gesamte Schöpfung dienen wird. Er hat es gewusst. Und jetzt gibt es auch unter den Glaubenden, die das schon so sehen können wie wir, aber immer noch auch Glaubende, ich muss ganz vorsichtig sein, Glaubende, die jetzt meinen, dass trotz des Vorherwissens Gottes, seines gesamten Planes, trotz der Tatsache, dass auch die Engel versagt haben, sind da der Himmel angefangen, hat sich auf die Erde ausgeweitet, dass trotzdem sie ein Problem damit haben, dass der Mensch angeblich einen freien Willen hat und selbst entscheidet, wann er und auf welche Weise er zu seinem Gott kommen will. Das geht so weit, dass man sagt, es gibt zwei Körperschaften, ich will das gerne unterstützen, ich sehe das auch so, nämlich eine Körperschaft, in die wir hineingeboren sind bei Adam, und wir werden noch drauf kommen, an den entsprechenden Punkten im Skript, ihr habt es ja vor euch, das wird später passieren, und dass es dann diese Körperschaft gibt in Christus, in die dann auch wieder alles hinein muss oder müsste, um eben dem Römer Kapitel 5 zu entsprechen, was wir noch besprechen wollen. Und übersehen dabei aber, und das ist mir ganz wichtig, dass man das versteht, dass es nicht meine Initiative ist, in diese Körperschaft des Christus hineinzukommen. Das wäre doch dasselbe, wie Luther sagt, wie kriege ich einen gnädigen Gott. Ich kann nicht aus meiner eigenen Kraft hineinkommen in die Körperschaft des Christus, auch wenn ich sie durchaus so sehen kann, sondern es ist der Gotteswille, der mich da hineinbringt. Meine Entscheidung, die zweifellos auch eine gewisse Rolle spielt, ich will das gar nicht ganz wegreden, aber die ist wirklich ganz, ganz gering, macht euch da nichts vor. Das hat einen ganz anderen Grund. Und jetzt will ich versuchen, diesen Knackpunkt noch zu erklären, warum mein Wille, wir wollen nicht über den freien Willen reden, das wird ein Thema extra, sondern dass mein Wille völlig dem Gotteswillen unterstellt ist. Das ist schriftgemäß, da gibt es keinen Deut davon abzurücken. Warum? Als Gott, wir haben eben gelesen, hat einen Turm gebaut. Als Gott diesen Turm, die Schöpfung im Plan hatte und wusste, die hochrangigen Engel, die ich zuerst mache, da werden sich welche über mich erheben wollen. Dann wird einer die irdische Schöpfung noch verderben. Das hat er alles gewusst. Dann muss ich eine Rechtsgrundlage legen, um das wiederherstellen zu können. Darüber reden wir noch. Diese Rechtsgrundlage hat allein auf der Gottesseite ihre Berechtigung. Niemand anders kann von Gott eine Rechtsgrundlage verlangen. Er ist der alleinige Herrscher. Aber er ist so großzügig, ich sage das mal mit menschlichen Worten, dass er sogar diesen Feinden und Gegnern, nämlich seiner Schöpfung, keinen Anlass gibt, im geringsten an seiner Allmacht zu zweifeln und selber sich an seine Grundsätze hält. Er legt eine Rechtsgrundlage, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Rechtsgrundlage ist in Christus begründet. Wir werden es noch ausgiebig beweisen in den vier Wortdiensten. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der am Anfang mit hingehört. Gott hat vorher gewusst und geplant. Warum hat denn Gott eine irdische, materielle, buchstäbliche Schöpfung ins Leben gerufen? Er wusste, dass die hochrangigen Cherube, die Geistesschöpfung, möchte ich sie mal nennen, abfallen würde. Und jetzt hat er ein Lehrobjekt geschaffen, ein Studienobjekt für diese hochrangigen Engel. Denn was ist das Bestreben Gottes? Denk an die Einleitung. Wenn unser Gott treu ist, wenn er die Menschen überzeugen will, die Schöpfung überzeugen will von der Richtigkeit seiner Handlungsweise, da dann muss er auch Überzeugungsarbeit leisten. Er muss Beweise dafür liefern, dass er es richtig macht. Und um die hochrangigen Engelfürsten, die wir nicht unterschätzen dürfen, die sind nach Christus die nächsten Autoritäten im gesamten Universum. Um diese hochrangigen Engel zu überzeugen, hat er die irdische Schöpfung ins Dasein gerufen. Und jetzt musst du sagen, Schriftbeweis. Und den will ich dir jetzt liefern. Weil nämlich das etwas ist, was uns leider, und ich muss wieder auch meinen Kritikern sagen, guckt bitte in den Grundtext und schaut hin, was da steht. Verlasst euch nicht auf eure deutsche Bibelübersetzung oder was immer das sein mag. Es ist leider so. Also Hebräer 1 in Verbindung mit Psalm 102 liefert uns den Beweis für dieses Handeln Gottes. Nämlich in Hebräer Kapitel 1 im Vers 10 spricht der Vater zum Sohn, hat ihn Schöpfer genannt und jetzt sagt er, du hast gemäß anfänglichen oder anfangsseienden, also gemäß diesen hochrangigen Engeln und Cheruben, die Erde gegründet. Dort steht, du hast am Anfang die Erde gegründet, in unseren Bibeln. Damit, das mag stimmen, damit kann ich auch nichts anfangen. Das steht auch nicht dort. Gemäß anfänglichen, hier ist ein personifizierter Plural für die gescheiten Theologen, die das vielleicht hören. Hier geht es um Personen, um anfangsseiende, hochrangige, geistliche Personen geht es hier. Gemäß diesen hast du die Erde gegründet, sagt der Hebräer 1, Vers 10. Und wenn wir jetzt mal in den Quelltext schauen, da wo das herkommt, nämlich aus Psalm 102, der Hebräerbriefschreiber zitiert hier Psalm 102, Vers 26. Und im Psalm 102, Vers 26, im hebräischen Grundtext steht dort, du hast für Angesichter die Erde gegründet. Angesichter sind im Alten Testament die hochrangigen Engel, die das Neue Testament anfängliche oder anfangsseiende nennt. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, hat das berücksichtigt. Dort steht das im griechischen Text auch richtig drin. Nur unsere deutschen Bibeln achten leider nicht darauf. Also, Gott hat also für eine hochrangige Engelwelt, für hochrangige Cherube, die irdische Schöpfung ins Dasein gerufen, als Lehrobjekt für sie, als Mittel, sie zu überzeugen, weil er ja die Schöpfung überzeugen will. Er wird sie weder für immer vernichten, noch für immer peinigen, noch sich nicht drum kümmern, sondern er will so lange Überzeugungsarbeit leisten, das werden wir noch auch am Verlorensein später dann im Punkt 6 erkennen, also wo das steht, Punkt 6 ist es, ihr habt ja einen Zettel. Also, das ist sein Auftrag, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass jeder Einzelne erkennt, was ist das für ein Gott, dem glaube ich, dem bin ich jetzt treu, den will ich auch haben. Und ich habe noch zwei Texte im Neuen Testament, die das ganz klar ausdrücken. Und wer mich kennt, weiß, ohne Bibeltext gibt es kein Argument, Epheser 3, Vers 10. In Epheser 3, Vers 10 lernen wir, dass es auch unter den Menschen sozusagen Personen gibt, die zuerst die Gelegenheit haben, diesen hochrangigen Engeln etwas beizubringen. Denn Paulus sagt hier, Epheser 3, 10, auf dass nun den Anfänglichen, eben wieder jenen Engeln und den Autoritäten, sind auch solche Engel, in den aufhimmlischen Bereichen, in den Himmeln, aufhimmeln wegen mir, auch überhimmeln, das stimmt zwar nicht ganz, also in diesen aufhimmlischen Bereichen gibt es anfängliche und Autoritäten, hochrangige Cherube, und das sagt Paulus Epheser 13, diesen muss nun wer? Die Ekklesia, die Versammlung, die Leibesgemeinde des Christus, wenn du zu ihm gehörst, du und ich, wir beide, müssen diesen hochrangigen Mächten die vielbundige Weisheit Gottes bekannt machen. Epheser 3, Vers 10. Diese hochrangigen Engel lernen von uns die vielbundige Weisheit Gottes. Petrus sagt mal, die Engel schauen mit vorgerecktem Hals hinein. Das machen die Ewe gerade auch. Von allen Seiten werden sie hier mit vorgerecktem Hals reingucken, weil sie was lernen wollen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4,9 ein ähnliches Wort, indem er dort sagt, dass er den Eindruck hat, dass sie, die Apostel, ganz besonders als Todbestimmte dem Kosmos ein Schauspiel wurden, sowohl Engeln als auch Menschen. Er sagt, wir sind den Engeln ein Schauspiel geworden. Was ist denn ein Schauspiel? Ein Schauspiel ist, wenn du im dunklen Zuschauerraum sitzt und auf der Bühne wird was gespielt. Da gibt es einen Autor von diesem Bühnenstück, einen Regisseur, der veranlasst, wie da wer und wann und wo steht und was er sagen muss. Und ein gescheites Theaterstück, es gibt leider immer weniger davon, ein gescheites Theaterstück will dich etwas lehren, also sollst du etwas mitnehmen von. Es ist ein Lehrbeispiel oder ein Lehrstück für die Zuschauer im dunklen Zuschauerraum. Stell dir vor, die Erde ist die Bühne und der Zuschauerraum ist das Universum. Die anfänglichen Engel, die Autoritäten schauen auf diese Bühne, Paulus nennt es Schauspiel, und gucken, was passiert mit den Glaubenden, mit den Ungläubigen, mit dem, mit dem, mit dem. Was macht Gott, also Israel ein Gesetz gibt, was passiert mit dem dann? Und so weiter. Der gesamte Schöpfungsablauf ist jetzt ein Lehrbeispiel für die Engel. Opferung Isaaks etc. Alles, was dir einfällt. Dein ganz persönliches Leben, alles, was in deinem Leben passiert, jeden Tag, irgendwo, ist ein Lehrbeispiel für die unsichtbare Welt. Wir, ganz besonders die Leibesgemeinde, die dem Christus gehören, sind die Ersten mit, die die Weisheit Gottes kundmachen. Da gibt es Menschen, ich und mich nämlich, die haben noch nie einen Engel gesehen, die haben noch nie Jesus persönlich gesehen, die haben noch nie Gott gesehen. Wie manche Apostel zum Beispiel. Und glauben trotzdem. Und da sagt der Engel, ist da sprachlos. Verstehst du? Das ist das Lehrbeispiel für die unsichtbare Welt. Unser Glaube, das Leben unseres Glaubens, die Demonstration des Gotteswillens in einem irdischen Leben, das verfällt, was vergänglich ist. Da können wir das machen. Das ist eine wunderbare und eine riesige Aufgabe zugleich. Also, damit wir den Überblick nicht verlieren. Warum ist Rettung erforderlich? Aus Gottes Sicht, weil er alles in sich hineinführt, muss es alles Licht werden. Aus menschlicher Sicht, der Punkt 2, das sind wir jetzt, warum denn aus menschlicher Sicht? Aus menschlicher Sicht wegen der Abstammungsfrage. Ich will die menschliche Sicht hier gar nicht unterschlagen. Wegen der Abstammungsfrage. Und hier ist uns Römer 5 eine große Hilfe, das zu verstehen. Und wenn du deine Bibel mit hast und bei Römer 5, Vers 12 vielleicht eine Bemerkung machen willst oder ein Wort ändern, dann ist das ungeheuer hilfreich für das Verständnis des Gotteswillens, wenn es darum geht, die Abstammungsfrage als Argument für die Rettung mitzuverwenden. Römer 5, Vers 12 heißt es, deshalb ebenso, ein wichtiges Wort, ebenso, wie durch einen Menschen die Verfehlung hinein in den Kosmos kam und durch die Verfehlung der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf alle Verfehlten, bei dir steht, weil alle Verfehlten, weil ist falsch, im Grundtext steht hier eindeutig, wirklich, auf welches, das kann man in Deutsch natürlich nicht so schreiben, auf welches oder aufgrund von, könnte man auch noch sagen, worauf wäre das passende deutsche Wort dafür. Weil ist ein anderes Wort, das steht da nicht. Und deswegen nochmal, ein Mensch hat verfehlt, Adam. Und da kam die Verfehlung oder Sünde in die Menschheit hinein. Und der Tod, sagt Paulus hier. Und weil der Tod in die Menschheit hineinkam, sich zu allen Menschen verbreitet hat, deshalb sündigen sie alle oder verfehlen alle, sagt uns dieser Vers. Weil wir den Tod geerbt haben von Adam. Deswegen sind wir Verfehler. Diejenigen, die das mit der hochrangigen Engelwelt nicht so sehen können, müssen hier anders argumentieren. Die müssen das Weil stehen lassen und müssen sagen, ich bin zwar hineingenommen in die Körperschaft des Adam und muss das tragen, was ich da geerbt habe, aber das Weil sagt mich, entscheide mich jeden Tag frei und völlig, ja, völlig frei dafür, das zu demonstrieren. Weil ich sündige, deswegen muss ich sterben. Und das ist für mich ein unzulässiger Kompromiss in der Auslegung dieses Textes. Das steht nicht hier. Ich muss auch nichts zusammenbringen, um hier irgendeine Theologie zu stützen. Nein, ich muss nur lesen, was da steht. Ich bin völlig unschuldig durch Adam ins Dasein getreten. Der war ein Sünder, ein Verfehler, deswegen bin ich es auch. Das sagt uns Römer Kapitel 5, Vers 12. Und deswegen ist die Argumentation des Paulus ja im ganzen Römerbrief, besonders in Kapiteln 5 und 11, so entscheidend für die Auslegung des Gotteswillens, was die Rettung angeht. Noch drei, vier andere Verse, die uns ein wenig beim Verständnis helfen. In Römer 5, Vers 14 sagt er dann weiter, für die Zeit, die zwischen Adam und dem Gesetz war, der Tod regierte von Adam bis auf Mose, auch über die, die nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams verfehlten. Also ein Typus, ganz wichtig, ein Typ des Künftigen ist Adam, ein Bild für Christus. So, also der Tod regierte von Adam bis zum Gesetz, auch über die. Das Gesetz hat damit überhaupt nichts zu tun, ob du im Gesetz bist oder nicht, ob du das hältst oder nicht. Völlig unerheblich für den von Adam her geerbten Todeszustand. Den unterliegen wir alle. Oder Römer 7, Vers 14. Wir nehmen wahr, sagt Paulus, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich oder Fleischherrn. Verkauft worden unter die Verfehlung der Sünde. Verkauft worden, das hat jemand gemacht. Da bin ich nicht dran schuld, sagt Paulus. Ich habe das nicht gemacht. Also, warum ist Rettung aus menschlicher Sicht notwendig? Der erste Punkt, weil wir von Adam abstammen. Weil wir gar nicht anders können, als Sünder oder Verfehler zu sein. Und für den Text, Römer 3, Vers 10, da sagt Paulus, nachdem er die Nationen, die Juden und auch die Leibesgemeinde beschuldigt hat, ihr seid alle gleich, da sagt er im Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. So, weil sie alle von Adam abstammen, weil sie das geerbt haben, weil sie verkauft worden sind. Und all die anderen Argumente, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Texte. Und deshalb tritt jetzt Römer 3, Vers 23 in Kraft, nämlich das, was Paulus dort sagt. Denn alle haben verfehlt, sagt er, unter Mangel der Herrlichkeit Gottes. Und? Landen für immer in der Hölle? Geht mich nichts an? Nein, werden geschenkweise gerechtfertigt in seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Das ist der Heilsplan Gottes. Weil sie alle unschuldigerweise von Adam her die Verfehlung und Sünde geerbt haben, weil sie alle nicht gerechte sind, muss es einer machen, muss es einen geben, der diesen Zustand wiederherstellt. Warum muss denn alles Licht werden, wenn es in Gott hineinkommt, weil in ihm keine Finsternis ist? Wenn also wir als Menschen aus menschlicher Sicht unverschuldeterweise in die Körperschaft des Adam hineingeboren worden sind, muss er jetzt sich was einfallen lassen. Das heißt, er hat es schon längst gemacht. Er hatte den Turmbau geplant, wie uns Jesus gesagt hat. Und jetzt hat er die Körperschaft des Christus sozusagen ins Dasein gerufen. Und in diese Körperschaft des Christus wird er alles hineinbringen. Da bringe nicht ich mich hinein durch meine eigene Entscheidung und meinen freien Willen, sondern er ist es, Philipper 2, Vers 13, der alles in allen innen wirkt. Alles in allen innen wirkt, selbst das Wollen und das Vollbringen. Glaubt doch, was dort steht in Römer, in Philipper 2, Vers 13, und mach es nicht immer wieder weg. Wenn das doch so ist, komme ich doch in die Körperschaft des Christus nicht aus eigener Kraft hinein, sondern er macht es. Er hat die Körperschaft des Adam sozusagen ins Leben gerufen durch die Verfehlung und die Körperschaft des Christus als Gegenmittel. Wir werden im Einzelnen noch darauf zu sprechen kommen bei den entsprechenden Punkten. Also, zum Punkt 1 nochmal ein Überblick. Ich sehe schon, dass wir haben 5 Uhr Dienste. Gerhard, tut mir leid. Man muss es auch so in Ruhe machen, ja, ihr versteht das. Also, warum ist Rettung erforderlich? Aus der göttlichen Sicht, weil er alles in sich hineinbringt, muss es sauber sein. Ganz einfach, mit anderen Worten. Aus menschlicher Sicht, weil ich gar nichts dafür kann, dass ich von Adam abstamme. Auch ganz einfach ausgedrückt, wir haben es ausführlicher bewiesen. So, jetzt der zweite Punkt, die Voraussetzung zur Rettung. Gibt es denn da Voraussetzungen? Denn uns wird auch leicht unterstellt, auch nach dem, was wir bis jetzt gehört haben, ja Gott macht das einfach irgendwie. Und das kann ja wohl nicht sein. Aber es gibt ja auch Menschen, Glaubende, die wir durchaus ernst nehmen dürfen, die Jesus treu nachfolgen, aber der Meinung sind, also wenn ich mich anstrenge, ein ganzes Leben lang, und irgend so ein Halunke wird einfach gerettet, das ist ungerecht. Ich kann das verstehen. Ich war früher selber ein ganz Gerechter in der Religion, in der ich groß geworden bin. Ich kann das verstehen, dass Gott nicht einfach so jeden Halotrio ins Paradies holt oder in den Himmel hebt. Da muss es noch irgendwie einen Weg geben, der göttlich gerecht und sauber ist. Und über diesen Weg müssen wir reden. Und wenn du das hörst und vielleicht der Meinung bist, jetzt hast du schon mitbekommen, wir glauben, dass Gott alle Menschen rettet. Ja, wir glauben das. Aber nicht einfach so. Er hat ganz bestimmte Wege und Ordnungen festgelegt. Wir werden die Ordnung in Punkt 12 kennenlernen. In Punkt 12 geht es um die Ordnung. Das ist dann der 4. oder 5. Wortdienst, irgendwann im Herbst. Ich weiß es noch nicht. Also es gibt eine ganz bestimmte Ordnung, eine ganz bestimmte Reihenfolge, einen Weg, den man einhalten muss oder den Gott einhält, um zum Ziel zu kommen. Und die Voraussetzungen dafür, und das ist jetzt ganz wichtig, die Voraussetzung oder die Rechtsgrundlage, über die müssen wir uns jetzt noch unterhalten, die Voraussetzung oder Rechtsgrundlage ist aus der Gottessicht erforderlich, damit er von seinen Feinden nicht beschuldigt werden kann, er sei ungerecht. So, wie macht er das? Der erste Punkt ist die Gnade. Voraussetzung zur Rettung, der wichtigste und erste Punkt, die Gnade. Bibelbeweis, Titus 2, Vers 11 und 12. Titus 2, Vers 11 und 12 heißt es, denn auferschienen ist die Gnade des Gottes, Rettung bringend allen Menschen, uns erziehend, auf dass wir vernünftig und gerecht und Gott wohlehrend leben in dem jetzigen Äon. Nochmal, die Gnade Gottes ist auferschienen, das ist Christus in Person, Rettung bringend allen Menschen. Sagen die, das nicht glauben können, ja, nur wenn du willst. Ne? Gebracht hat er sie, aber wenn du sie nicht nimmst, hast du Pech gehabt. Nein, da heißt er weiter, und er erzieht uns. Das heißt, diese Rettung bringende Gnade für alle Menschen erzieht die Menschen, überzeugt sie, führt sie dahin, dass der Einzelne erkennt, dass das der Weg Gottes ist, der richtig ist. Das ist die auferschienene Gnade. Und jetzt lese ich noch ein Wort von Paulus in Epheser 2, 8 und 9. Damit auch der letzte Zweifel ausgeräumt ist für den Zweifler. Denn dort schreibt Paulus, denn in der Gnade, du kannst auch lesen in Christus, in der Gnade seid ihr Gerettete durch Glauben. Und dies nicht aus euch. Gottes Schenkgabe ist es, steht dort wirklich. Und wer sich erinnert an den Wortdienst, Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann haben wir eindeutig bewiesen, dieser Glaube, diese Treue, das ist seine Treue. Seine Treue ist die Grundlage. Also, die Voraussetzung zur Rettung war das Auferscheinen der Gnade Gottes in Christus Jesus, damit alle geschenkweise nach Erziehung und Zurechtbringung, Überzeugungsarbeit gerettet werden können. Das ist der Gottesweg, kurz beschrieben. Im Einzelnen kommt es ja noch bei den entsprechenden Punkten. So, das war der der eine Grund oder die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist die Veränderung. Veränderung in den meisten Bibeln mit Versöhnung wiedergegeben. Frei Versöhnung ist nicht falsch, kann man auch so sagen. Besser ist, man weiß, was Versöhnung ist. Wörtlich, es ist Veränderung. Interessanterweise hat nur Paulus, Apostel Paulus, dieses Wort 13 Mal in unterschiedlicher Form spricht er davon. Nur Paulus. Das heißt im Grunde kat alasso, alasso heißt verändern, Griechisch, kannst du nachlesen im Wörterbuch. Alasso heißt verändern und das Präfix, also kata heißt von oben herab oder gemäß, je nachdem es im zweiten oder vierten Fall steht. Oder es heißt auch in jeder Beziehung, wenn es um Sachverhalte geht. So, jetzt müsste man also das Grundtextwort versöhnen, wörtlich wiedergeben mit von oben herab in jeder Beziehung ändern. Das war die Voraussetzung zur Rettung. Eine Voraussetzung zur Rettung. Gott musste, um eine Rechtsgrundlage zu legen, von oben her in jeder Beziehung alles ändern. Und jetzt ist die Frage berechtigt, wann und wo hat Gott von oben her in jeder Beziehung alles geändert? Kurz Luft holen. Ja, danke. Ne? Das ist schon beantwortet, gehen wir den nächsten Punkt nehmen. Ich will es noch etwas eingehender behandeln. Von Jesus heißt es, Matthäus 28, 18, er sagt, mir ist alle Autorität gegeben, im Himmel und auf Erden. Mir ist alle Autorität gegeben. Deshalb können wir in Kolosser 1 ab Vers 15 lesen, dass Gott genau diese Autorität, diesen, der alle Autorität hat, benutzt, um alles zu ändern von oben herab in jeder Beziehung oder versöhnen. Kolosser 1 ab Vers 15 heißt es, welcher das Bild, nämlich Christus, das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Vorhergeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind die alle, wirklich, das All, alles was es gibt, geschaffen worden. Das in den Himmeln, das auf der Erde, das Sichtbare, das Unsichtbare. Es seien Throne, es seien Herrschaften, es seien anfängliche, wieder die Cherube, Engel oder Autoritäten, ebenfalls diese. Alles, das Alte, Panda, wie alles, sind durch ihn und für ihn geschaffen. Genau weiter. Und er ist vor allen. Und die alle, nämlich das ganze All, alles was es gibt, besteht zusammen durch ihn. Erinnert sich das an Römer 11? Aus ihm, durch ihn. Das sind wir eben. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der Ekklesia, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Erstorbenen, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel Gott, Achtung, in ihm die ganze Vervollständigung wohnen zu lassen. In dem Christus war schon die gesamte Vervollständigung geplant und integriert nach dem Gotteswort. Glaub einfach, was da steht. Es ist das Allereinfachste. Gerhard sagte mal, das Ideal ist ganz einfach. Glaub einfach, was da steht. Dann wird es ganz einfach. Und der Vers 20 ist wichtig. Und durch ihn, dem, der alle Macht hat, in dem alles schon integriert ist, durch den alles geschaffen worden ist, durch ihn will er jetzt was oder macht er was, das all, die alle, alle Schöpfung herabzuändern, hinein in ihn, steht dort wörtlich. Also das ganze All wird versöhnt hinein in Christus. Das ganze All wird verändert hinein in Christus, Kolosser 1, Vers 20, indem er Frieden gemacht hat, wo? Durch das Blut des Pfahles auf Golgatha, füge ich hinzu. Also, Kolosser 1, 15 bis 20 ist ein Schlüsseltext in Verbindung mit der Tatsache, dass Christus alle Autorität hat, zu erkennen, wann und wo Gott von oben herab in jeder Beziehung alles geändert hat, nämlich in dem Christus durch sein Blut am Pfahl auf Golgatha. Diese Änderung, die da geschah, in diese Änderung ist wie viel hineingenommen, haben wir gelesen. das ganze All, alles, es ist also schon alles geändert oder versöhnt, weil es schon bereits geschehen ist. Alle sind hineingenommen. Niemand wurde gefragt. Hat dich einer gefragt, ob Jesus für dich sterben soll? Hat dich einer gefragt, ob du von Adam abstammen willst? Also so wie in dem Adam alle hineingenommen sind und Verfehler wurden, wir haben es schon gelesen, und ich lese es gleich nochmal in Römer 5, Vers 18. So sind auch in dem Christus auf Golgatha das ganze All, alle hineingenommen. Römer 5, Vers 18, also, sagt Paulus, also, Schlussfolgerung, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Ja, Halleluja. Ja. Also, zweite Voraussetzung zur Rettung. Erste war die Gnade, zweite die Veränderung in Christus. Das war die wichtigste Voraussetzung, dass die als Person erschienene Gnade gleichzeitig als der Besitzer aller Autorität von oben her in dem Christus alles ändern konnte, damit er die Rechtsgrundlage hatte, sein Ziel zu erreichen, nämlich alles in sich hineinzubringen, ohne dass die Feinde ihm irgendetwas unterstellen konnten. Welches Ziel hat also diese Änderung? Diese Änderung auf Golgatha ist als Rechtsgrundlage gelegt, dieses Heil zu erreichen, von dem wir lesen, einmal in 1. Korinther 15, 22, denn ebenso wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebend gemacht werden. Das kann er nicht einfach so machen. Dafür braucht Gott eine Rechtsgrundlage. Und die Rechtsgrundlage ist die Veränderung des Alls und die Versöhnung des Alls in dem Christus. Dass das nach einer gewissen Ordnung geschieht, nochmal, kommt dann bei Ziffer 12 ziemlich am Ende zur Sprache. Also Gott hat eine ganz bestimmte Ordnung, das zu ändern. Denn diese Änderung alleine ist noch nicht die Rettung. Da gehört noch mehr dazu. Diese Änderung allein ist aber die Voraussetzung, eine ganz wichtige Voraussetzung zur Rettung. Versöhnen heißt also, hundertprozentig verändern. Das heißt versöhnen. Versöhnen ist hundertprozentig verändern. Eine hundertprozentige Veränderung der Sachlage. Manche nennen es Vollversöhnung. Weniger wird also dem Begriff nicht gerecht. Hier gibt es keine Kompromisse bei Gott. Er ist treu. Das, was er beschlossen hat, macht er. Im Blut des Christus ist alles begründet. Und zwar ohne Vorbedingung. Niemand ist gefragt worden, willst du das? Weder bei Adam noch bei Christus. Denn Paulus kann sogar sagen, Römer 5, Vers 10, als wir noch Feinde waren, hat Gott seinen Sohn gegeben. Durch den Tod seines Sohnes wurden wir verändert, als wir noch Feinde waren. Wenn du also der Meinung bist, dass mein Wille, meine Entscheidung, meine Überzeugung die Grundlage dafür ist, dass Gott mich rettet, bist du auf dem falschen Weg. Es ist seine Entscheidung. Er hat die Grundlage gelegt, als alles noch Feinde waren, sagt Paulus Römer 5, Vers 10. Also die Rettung für den ganzen Kosmos ist in der Veränderung des Christuswirkens für das gesamte All begründet. Und deswegen kann auch Johannes sagen, an zwei Stellen, 1. Johannes 4, 14 und Johannes 4, 42, dieser Christus, dieser Sohn ist der Retter des Kosmos. 1. Johannes 4, 14, Johannes 4, 42. Er ist der Retter des Kosmos. Wann ist jemand Retter von irgendetwas? Wenn er nur die Hälfte gerettet hat oder nur 10% oder gar nicht? Nein, wenn er es ganz gerettet hat. Wenn der Thomas in den Teich fällt im Winter, ich habe es schon mal erzählt, und du gehst vorbei und sagst, der hat eh nichts getaucht, da ist noch Saufen, dann ist das deine Entscheidung. Du kannst ihn auch rausholen, kannst ihn am Ufer liegen lassen, damit er anschließend erfriert, auch deine Entscheidung. Dann bist du immer noch nicht der Retter. Der Retter bist du nur, wenn du den Thomas aus dem Wasser holst und den weiter versorgst und solange dabei bleibst, bis der Hilfe hat und wieder instand gesetzt wird. Das heißt retten. Wenn Gott in Christus den ganzen Kosmos retten will und wird, bleibt nichts da hinten. Gar nichts. Wir haben vorhin von unserem Bruder Reinhard gehört, keine Klaue bleibt da hinten. Das ist der erklärte Gotteswille. Vorausgesetzt, dass diese Veränderung auch in der Tat rechtskräftig ist und alles verändert hat. Und dass der Mensch, und jetzt komme ich ein wenig auf uns, so wie Paulus sagt, diesen Gedanken und dieses Wirken Gottes, er nennt es in Römer 5, Vers 11, durch welchen wir nun die Veränderung empfingen, das Grundtextwort empfangen, da steckt das Nehmen mit drin, also wir haben es nehmend empfangen und dazu passt auch der Befehl oder der Auftrag des Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, was unsere Evangelisation betrifft, nämlich wir sollen den Menschen sagen, ihr seid verändert dem Gott. Also wirklich, seid verändert dem Gott, imperativ, aorist, passiv. Und schon allein an dieser grammatischen Formulierung siehst du, das kann ich selber gar nicht machen, sondern hier muss ich den Menschen sagen, Gott hat das ganze All in Christus verändert, auch dich, der du das nicht glauben kannst, auch du bist verändert. Du musst es nur noch glauben dürfen können wollen, egal wie du das jetzt siehst. Also Gott wird dich überzeugen, dass du das eines Tages glauben kannst. Und deswegen vorweggenommen schon mal darauf hingewiesen, was später nochmal kommt. Wer das heute schon glauben kann, soll dankbar sein. Wer das heute noch nicht glauben kann, den dürfen wir auffordern. Versuche es zu verstehen. Lass dich von Gott überzeugen. Du bist schon verändert, weil er hat es schon gemacht. Du brauchst es nur noch zu glauben und ersparst dir weitere Erziehungswege. Gott hat Erziehungswege für jeden Einzelnen seiner Schöpfung. Paulus sagt mir umsonst in Römer 9, wenn er alles macht, wie mit dem Ton, warum tut er mich dann noch richten? Ich kann ja gar nichts dafür. Was ist die Antwort von Paulus? Wer bist du denn? Gott ist der, der mit dem Ton macht, was er will. Richte dich nicht auf. Also wir können das eh nicht lösen, sondern wir müssen sagen, Gott überzeugt mich und wie weit mein eigener freier Wille, ich glaube, dass ich den gar nicht habe, aber das ist ein anderes Thema, wie weit meine Entscheidung da mitwirkt, das muss so gering sein. Das muss so gering sein. Ich mache es dann Philipper 2, Vers 12 fest, Vers 13. Nee, Vers 12, so richtig. Wir haben Philipper 2, Vers 12, wo wir ja lesen dürfen, dass wir sozusagen Gott an uns wirken lassen, dass wir seinen Willen auch zu unserem Willen machen. Also ich, das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich sperren oder den Geist betrüben, wie Paulus es auch nennt, aber ich kann nie aus eigener Initiative den Gotteswillen vollführen und hineinkommen in die Körperschaft des Christus, sondern es immer sein Wirken, was ich genehmigen kann für mich oder ablehnen. Also meine Aktivität liegt einzig und allein darin, das Gotteswirken zu blockieren, aber auch nur für eine gewisse Zeit, weil wir wissen, dass das Ganze alle in hineinkommt, haben wir bewiesen, dass alles Licht werden muss. Also muss er einen Überzeugungsweg mit mir gehen, bis ich eines Tages erkenne, in der Tat, Gott hat recht. Und je eher du das erkennen darfst, sei dankbar dafür. Manche müssen lange Erziehungswege gehen. Wir werden noch sehen, dass sie unter Umständen sogar äonenlang sein können. Und deswegen nochmal Römer 5, Vers 12. Wir werden diesen Text noch mindestens dreimal brauchen, um aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus den Gotteswillen zu erklären. Er sagt noch, denn ebenso oder deshalb ebenso wie durch einen Menschen die Verfehlung in den Kosmos hineinkamen, durch die Verfehlung der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, worauf alle verfehlen, weil das so ist, weil durch Adam alle Menschen zu Sündern geworden sind. Deswegen hat Gott ja diesen Weg der Veränderung beschritten. Und durch Christus kam zu denselben Menschen, es gibt ja auch schlaue Theologen, die sagen, also die alle bei Adam, das sind andere alle als die alle bei Christus. Ja, das kannst du lesen, zum Beispiel in der Studienbibel von MacArthur. Es ist erschreckend. Es gibt zwei verschiedene Alle nach der Deutung. Natürlich muss ich das so sehen, wenn ich der Meinung bin, dass die Mehrheit der Menschheit für immer in irgendeinem Zustand gepeinigt wird, und zwar endlos. Wer sowas predigt, predigt ein anderes Evangelium. Gibt es auch einen Wortdienst von mir, wo ich heftig angegriffen worden bin, weil ich die Prediger als in den Bann getan bezeichnet habe. Und da bleibe ich bei, egal was ihr denken mögt. Ich weiß, dass ihr anders denkt. Es ist eine Schande, dass man sowas predigt. Aber auch das dürfen wir unter diesem Gesichtspunkt sehen. Es sind Erziehungswege auch für Glaubende, die sie eines Tages verstehen dürfen, was der Wille Gottes ist. Also, und jetzt zum Ende hin muss ich jetzt noch ganz wichtig was sagen, was eigentlich erst später dran ist, nämlich in Punkt 3, den wir heute nicht mehr schaffen. Da heißt es Römer 5, Vers 15, gleich 2 Verse weiter. Jedoch, jetzt macht Paulus eine Gleichung auf, jedoch ist nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Also die Übertretung und die Gnadengabe unterscheiden sich, sagt er hier. Es ist nicht mit der Gnade wie mit der Übertretung. Warum? Denn wenn in der Übertretung des einen die vielen starben, wie viel mehr wurde die Gnade Gottes durch die Schenkgabe des einen Menschen, Jesus Christus, hinein in die vielen überfließend. Oh. Römer 5, Vers 15. Also in dem Adam sind sie alle hineingenommen, den Christus auch. Aber in dem Christus ist die Gnade viel mehr und überfließend zur Wirkung gekommen, als das bei Adam der Fall war. Paulus macht eine Gleichung und macht sie gleich wieder ungleich, aber positiv ungleich. Die schlauen Theologen sagen eine asymmetrische Gleichung. Gut. Also die asymmetrische Gleichung besagt hier, in dem Christus passiert viel mehr, als in dem Adam passiert ist. Was, wenn du zu Ende denkst, heißt denn das? Logisch, wenn in dem Adam die Verfehlung kam und der Christus das ganze All verändert hat und die Gnade viel mehr bewirkt, dann muss auch wirklich jeder ins Licht kommen. Wenn da einer da hinten bleibt, dann wäre das nicht wie viel mehr, sondern wie viel weniger. Die Bibel sagt aber, es ist wie viel mehr und überfließend. Wenn wir zu dem Thema kommen, hat Paulus noch einen Vers, der noch viel gewaltiger ist. Und ich möchte jetzt abrunden mit der dritten Voraussetzung. Wir haben zwei besprochen, Gnade und Veränderung. Die dritte Voraussetzung, zum Ende noch, ist die Auferstehung. Christus musste, das Opfer alleine hätte nicht genügt. Er musste auch auferstehen. Warum? Paulus nennt das Evangelium, Römer 1, Vers 4, das er verkündet, das Evangelium des ersehenen Gottessohnes in Vermögenskraft Gottes, gemäß dem Geist der Heiligung, aus Auferstehung Erstorbener. Also das Evangelium setzt voraus, dass Jesus auferstanden ist. Er musste doch, denke an die Opferordnung im Alten Bund, Hebräer Kapitel 9 und 10 wird sie beschrieben. Der hohe Priester musste das Blut an Jom Kippur an den Altar sprengen, zur Sühnung oder Bedeckung der Sünden seiner eigenen und des ganzen Volkes. Das ist Bild auf den Christus, auf das Opfer des Christus. Christus musste, Hebräer 9, kannst du lesen, Vers 12 und 24, Kapitel 10, Vers 12 und 14, 18 bis 20 und so weiter, also Kapitel 9 und 10. Dass er sein Blut in das obere Heiligtum bringen musste, den Wert dieses Blutes darbringen, um die Rechtsgrundlage zu besiegen zur Veränderung des ganzen Alls. Der hohe Priester im Alten Bund zur Bedeckung der Sünden, jedes Jahr immer wieder. Der hohe Priester des neuen Bundes, Jesus Christus, ein für alle Mal, musste das Blut in das obere Heiligtum bringen. Deshalb musste er auferstehen. Wenn Gott ihn hätte nicht auferweckt und diesen Weg eröffnet, sein Blut darzubringen, hätte er diese Rechtsgrundlage nicht legen können. Und deswegen sagt Paulus in Römer 1, Vers 16 nochmal zu seinem Evangelium. Ich schäme mich dieses Evangeliums nicht von diesem Christus, der für alles bezahlt hat und dem alles geändert wurde, dass sein Blut in das obere Heiligtum gebracht hat. Denn dieses Evangelium ist Gottes Vermögenskraft zur Rettung jedem Glaubenden. Achtung, kommt auch noch ein Punkt. Nur Glaubende werden gerettet. Nur Glaubende werden gerettet. Damit es keine Missverständnisse gibt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, in dieses Evangelium ist Gottes Vermögenskraft. Deshalb zum Schluss 1. Korinther 15, 14 bis 17 uns gesagt wird, was unser Glaube wert wäre, wenn Gott den Christus nicht auferweckt hätte. Da heißt es, wenn aber Christus nicht erweckt worden ist, so ist demnach unsere Verkündigung sinnlos. Sinnlos auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugten, dass er Christus erweckte, den er nicht erweckte, wenn anders demnach Erstorbene nicht erweckt werden. Denn wenn Erstorbene nicht erweckt werden, ist auch der Christus nicht erweckt worden. Wenn aber der Christus nicht erweckt worden ist, so ist euer Glaube eitel und ihr seid noch in euren Verfehlungen. Ja, also, die Voraussetzung zur Rettung ist die Gnade, die Veränderung des ganzen Alls und die Auferstehung des Christus. Unter diesen Gesichtspunkten hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, jetzt alles zu ändern und alles in sich hineinzuführen. Die anderen Punkte werden uns noch zeigen zukünftig, welches Verhältnis besteht zwischen der adamitischen Körperschaft und der Körperschaft des Christus. Wir werden den Rettungsweg noch näher kennenlernen, werden uns mit Denkfehlern beschäftigen, die oft gemacht werden auf diesem Weg. Aber heute war wichtig, als Grundlage zu lernen, warum ist Rettung erforderlich? Weil Gott das ganze All wieder in sich hineinbringen will, aus göttlicher Sicht und aus menschlicher Sicht, weil wir in der Körperschaft des Adam verhaftet sind, unschuldigerweise. Und dem Herrn sei Dank, dass er einen Weg erfunden hat, nicht gefunden, er hat ihn erfunden, alles zum Ziel zu bringen. Das dürfen wir glauben. Amen.